Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Wenn uns die bedeutende Aktualität des Tages die Wahl des Themas sozusagen aus der Hand reicht, ist die Versuchung natürlich groß, mit den John Waynes unter uns Intellektuellen um den schnellsten Schuss aus der Hüfte zu konkurrieren.
Ja, und dieser Mann zählt sich offenbar nicht zu den schnell schießenden Cowboys der Philosophie, Jürgen Habermas. Morgen wird er 90 Jahre alt und damit willkommen zu Fazit. Kurz vor seinem 95. Geburtstag ist der Fernsehregisseur Rolf von Sydow gestorben, am Ende der Sendung Erinnerungen von Elmar Wepper. Das Pariser Musée d'Orsay gräbt eine große Malerin unter den Impressionisten aus, nämlich Berthe Morisot. Und dann wird uns beschäftigen die Aufarbeitung der DDR-Geschichte, denn die Gedenkstätte Hohenschönhausen bekommt mit dem Historiker Helge Heidemeier einen neuen Direktor. Hier bei Fazit im Gespräch sein Kollege Ilko Sascha Kowalczyk. Jürgen Habermas wird morgen 90 Jahre alt, ein Anlass, zu dem er selbst abgetaucht ist. Er schreibt an einer großen Philosophiegeschichte, die im September erscheinen soll. Aber alle anderen schreiben eben auch über ihn, den Vater der kritischen Theorie, den Impulsgeber der Frankfurter Schule. Viele 68er beriefen sich auf ihn. Habermas selbst kritisierte später deren Radikalisierung. Sprache als Verständigungsmittel in der Gesellschaft ist ein Leitgedanke seiner Theorie und heute aktueller denn je. Wie Jürgen Habermas überhaupt immer sehr dezidiert öffentlich Stellung nahm und deshalb wie kaum ein anderer Intellektueller gehört und wahrgenommen wird. Eine Stimme der kritischen Vernunft nennt Bundespräsident Steinmeier ihn. Aber Habermas ist längst auch Marke, ist Kult geworden. Eine Betrachtung von Arno Orzesek.
Die 90-jährige ungarische Philosophin Agnes Heller hat der Wochenzeitung Die Zeit mit Blick auf Jürgen Habermas jüngst gestanden: Ich respektiere und ich liebe ihn. Ein schönes, aber ungewöhnliches Bekenntnis, jedenfalls was den zweiten Teil, also die Liebe, angeht. Denn die meisten, die mit der Person Jürgen Habermas und seinem Werk in Berührung kommen, empfinden nur Respekt, der dafür umso gewaltiger ist. Das lässt sich vordergründig mit dem Weltruhm erklären, den sich Habermas mittels epochaler Bücher und durch vehementen Einsatz in öffentlichen Debatten erworben hat. Bereits als Habermas 2001 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, erhob ihn Petra Roth, damals Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, zu einer deutschen Weltmarke.
Was zeichnet nun den heutigen Friedenspreisträger aus? Unermüdbarkeit des Nachdenkens, Unbestechlichkeit des Urteils und Unwille zur Resignation. Dafür schuldet ihm unser Land Dank, zu dessen kulturellem Ansehen in der Welt sie so maßgeblich beitragen.
Aber Weltruhm ist im Zeitalter jugendlicher Influencer, die innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen erreichen, eine inflationäre Währung. Tatsächlich erntet Habermas Respekt im XL-Maßstab, weil er, das ist sein intellektuelles Markenzeichen, immerzu auf die kompromisslose Anwendung der Vernunft pocht und, genauso entscheidend, weil er mit einigem Recht beansprucht, besonders gut zu wissen, was das eigentlich heißt, die Vernunft anzuwenden und damit die Königsdisziplin der Aufklärung auszuüben. An entsprechendem Selbstbewusstsein hatte es Habermas schon nicht gefehlt, als er sich 1953 mit dem philosophischen Großmeister Martin Heidegger anlegte. Der 24-Jährige gab damals in der FAZ zu verstehen, der rationale Teil in Heideggers Werk lässt sich retten, der nicht rationale, weltanschaulich vergiftete Teil muss weg. Doch um Habermas Stellung als intellektueller Oberaufseher des öffentlichen Diskurses in der Bundesrepublik zu verstehen, muss man seine Theorie des kommunikativen Handelns von 1981 aufschlagen. Eine Kernaussage lautet: Wir können uns durch den Austausch von Argumenten im herrschaftsfreien Diskurs verständigen, vernünftige Ergebnisse erzielen und so etwas wie die Wahrheit ausfindig machen, der am Ende alle beipflichten. Rettung durch Reden. Dieses Rezept empfahl Habermas auch, als nach 9/11 ein Kampf der Kulturen auszubrechen schien.
Der Krieg gegen den Terrorismus ist kein Krieg. Und im Terrorismus äußert sich auch der verhängnisvoll sprachlose Zusammenstoß von Welten, die jenseits der stummen Gewalt der Terroristen wieder Raketen eine gemeinsame Sprache entwickeln müssen.
Natürlich weiß jeder, so toll wie in der Habermasschen Kommunikationstheorie läuft es in der Realität selten und am seltensten in der Politik. Da muss man den Aufschwung windiger Populisten à la Donald Trump gar nicht erwähnen. Und Habermas ist als weitgereister Weltbürger auch selbst nicht von hinterm Mond. Jedoch nimmt er Diskutanten nur ernst, wenn sie nicht täuschen, tricksen oder rhetorischen Schaum schlagen, sondern die rationale Verständigung zumindest als Ideal der Unterredung akzeptieren. Denn nur dann kann sich der berühmt-berüchtigte, zwanglose Zwang des besseren Arguments entfalten. Eine abgründige Formulierung, die wie ein Slogan über Habermas' gesamtem Wirken stehen könnte. Habermas hat also die Spielregeln für vernünftige Kommunikation und kommunikatives Handeln ausgeforscht und festgelegt. Wer sich mit ihm anlegen will, sollte deshalb wissen, für Habermas ist jeder Disput ein Heimspiel und er selbst ist im Zweifel der Schiedsrichter, der über Foulspiele urteilt. Das bekam im Historikerstreit der 80er Jahre Ernst Nolte zu spüren. Es ging um die Frage, ob sich der Holocaust historisieren und mit Blick auf den Bolschewismus sogar relativieren lässt. Habermas setzte eine moralisch orientierte Geschichtsschreibung der NS-Zeit durch und zerstörte ohne Gnade die öffentliche Existenz Noltes. Mittlerweile ist zumindest Habermas Selbstbild weniger streng. Er hat schon vor Jahren behauptet, sich, so wie die Deutschen insgesamt, intellektuell lockerer gemacht zu haben.
Die exemplarische Veränderung des Tons und der Gesinnung offenbart eine Liberalisierung des Geistes, von der ich mich selbst nicht ausnehme.
Der rationale Sprachgebrauch indessen bleibt die Substanz der Weltmarke Habermas. Dass ihr damit etwas Entscheidendes fehlt, darauf hat jüngst Eva Illouz hingewiesen. Die israelische Soziologin behauptete, wer sich künftig mit Habermas' Werk befasse, könne die konstitutive, entscheidende und zerstörerische Rolle von Gefühlen in der kommunikativen Vernunft nicht mehr ausblenden. Ob Jürgen Habermas diese Bemerkung von Eva Illouz für vernünftig hält? Gefühlsmäßig würden wir sagen, eher nicht.
Arno Ozzesek über Kult und Marke Habermas. Morgen wird der bedeutendste Philosoph im deutschsprachigen Raum 90 Jahre alt. Einer der letzten oder vielleicht sogar der letzte Intellektuelle, der so in die Gesellschaft hineinwirkt. Und dieses Wirken, das hat natürlich auch zu tun mit dem Suhrkamp Verlag. Alle seine Schriften hat Habermas dort veröffentlicht und im September wird bei Suhrkamp von ihm auch eine Geschichte der Philosophie erscheinen. Zwei Bände um die 1700 Seiten und damit guten Abend nach Frankfurt, wo Dr. Eva Gilmer im Studio ist, Lektorin des Wissenschaftsressorts bei Suhrkamp und damit auch Habermas-Lektorin, oder?
Ja, das stimmt. Guten Abend.
Frau Gilmer, Alexander Kluge nennt Jürgen Habermas einen strengen Herrn. Wie ist das, wenn man mit ihm als Lektorin zusammenarbeitet? Ist er zu Ihnen auch streng?
Ich glaube eher, dass ich zu ihm streng bin, ehrlich gesagt. Was meine Aufgabe ist, nein, es ist irgendwie eigentlich eine sehr professionelle, nüchterne, an der Sache orientierte Zusammenarbeit.
Und ich glaube, von Ihnen wird zitiert, dass Sie gesagt haben, dass er nicht ganz kommafest ist.
Also das ist...
Ja, so geht das mit dem Internet.
Ja, das ist ganz schlecht. Nein, ich glaube, die Leute haben eine falsche Vorstellung, weil sie zu Recht einen großen Respekt vor Jürgen Habermas haben, dass die Arbeit mit ihm eben auch von Ehrfurcht und Respekt getragen ist und vor allem, dass er irgendwie ein fehlerfreier Mensch ist. Das ist er nicht, aber niemand ist es. Und in dem Zusammenhang habe ich etwas flapsig gesagt, dass er auch Kommafehler macht, aber wir machen alle Kommafehler.
Warum eigentlich seit Jahrzehnten Suhrkamp? Das ist ja wohl dann auch bis heute mehr als nur so ein Vertragsverhältnis.
Ja, also die allerersten Bücher, unter anderem das sehr berühmte Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist bei Luchterhand erschienen damals. Ich glaube, es ist einfach ein Verdienst von Siegfried Unselt gewesen, der natürlich schon sehr engen Kontakt mit Adorno hatte. Adorno war ja von Anfang an unser Autor und er hat sich sehr um Habermas bemüht und hat ihn dann sozusagen ja quasi mit Haut und Haaren zum Verlag geholt. Und seit 1968 erscheint quasi alles bei uns.
Frau Gilmer, was jetzt in diesen Betrachtungen zum 90. auch immer wieder durchklingt, dass Jürgen Habermas, ich habe das eingangs schon angedeutet, quasi so der letzte Intellektuelle ist, den wir haben, der sich einmischt. Ist er da einfach ein Kind seiner Zeit? Oder was glauben Sie, wie ist es denn ausgerechnet dann ihm gelungen, so eine Brücke zu schlagen von der Philosophie in die Gesellschaft?
Also ich glaube tatsächlich, dass er von Anfang an einfach aus der Erfahrung des Narzissmus, des Zusammenbruchs, sich als sehr engagierter Staatsbürger verstanden hat. Und seine ersten Gehversuche in der Öffentlichkeit, er wollte ja eigentlich Journalist werden, war ein journalistischer Natur. Und er ist ja eigentlich berühmt geworden als Student durch einen Artikel über Heidegger in der FAZ. Und ich glaube später, also er spricht ja immer davon, dass er so zwei Rollen bedient. Ja, der Philosoph, der akademische Philosoph und Soziologe auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese öffentliche Intellektuelle. Und diese beiden Rollen hat er gleichermaßen sozusagen die ganze Zeit immer gepflegt. Es ist auch so, dass die Theorie-Seite nicht sozusagen völlig abgetrennt von der Rolle als öffentlicher Intellektueller ist. Also das ist auch in der Gesellschaftstheorie, in der Diskurstheorie angelegt, dass also eben das Moment der Kritik. Ja, natürlich hat es auch was mit der Zeit zu tun oder beziehungsweise, dass es heute so viel schwerer ist, hat sicher damit zu tun, dass die sogenannte Öffentlichkeit oder die öffentlichen Kanäle viel fragmentierter sind. Ich glaube, es ist meine persönliche Meinung, dass die Universität sich auch geändert hat, sehr viel straffer, sehr viel neoliberaler geworden ist. Also auch Professoren in der Jagd nach Drittmitteln vielleicht auch nicht mehr so viel Zeit haben, sich darum zu kümmern. Ja, es ist so eine Mischung. Mhm. Also es liegt in seinem Wesen, in seinem Werk, aber vielleicht auch in der Zeit. Und er ist einfach ein sehr, sehr routinierter, sehr guter, sehr schneller, wie gesagt, eigentlich auch ein bisschen journalistischer Schreiber. Und man muss sagen, dass der Transfer von der Philosophie in die politische Intervention, also es ist ja nicht so, dass er seine Philosophie erklärt, sondern er benutzt Teile seiner Philosophie, um kritisch zu öffentlichen Debatten, Problemen Stellung zu nehmen. Und das ist natürlich schon einzigartig.
Und das verständlich auch.
Genau, also ich würde schon sagen, dass man gerade die kleinen politischen Schriften sehr gut lesen kann. Er adressiert ja damit auch die ganze Öffentlichkeit und nicht nur eine wissenschaftliche Gemeinde.
Wird seine Geschichte der Philosophie auch ein großes Werk? Nicht nur vom Umfang?
Ja, ich finde schon. Ich würde sagen, es ist in vielen Teilen ein überraschendes Werk. In anderen Teilen auch nicht, aber es ist ein großes Werk, würde ich schon sagen, ja.
Aha. Konkreter wollen Sie da nicht werden?
Naja, also ich kann so weit gehen, dass er sich in dem Buch über große Strecken mit Themen und Autoren auseinandersetzt, die zuvor keine besonders große Rolle in seinem Leben gespielt haben. Und ihm dabei zuzusehen, lesend, wie er sich, sagen wir, die mittelalterliche Philosophie aneignet, er ist da wirklich kein Spezialist, das ist schon sehr toll und war für mich ein sehr, sehr großes Lernerlebnis. Ansonsten geht es eben im Prinzip darum, wie die Philosophie das geworden ist, was sie heute ist.
Ja, und das im Alter von 90 Jahren. Morgen wird Jürgen Habermas 90 und er scheint immer noch dabei zu sein, sich neue Welten zu erschließen.
Das ist auf jeden Fall so. Ja, also die Neugier eben auch auf Dinge, die eben nicht vertraut sind, ist wirklich eine ganz ausgezeichnete Charaktereigenschaft von Jürgen Habermas, die alle, die ihn kennen, ungemein schätzen.
Eva Gilmer, Lektorin von Jürgen Habermas bei Suhrkamp. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Manet, Monet, Degas, Renoir, die großen Namen des Impressionismus, die sind jeden auch ohne Vornamen geläufig. Und Museen, die das Haus mal wieder so richtig voll bekommen wollen, die müssen eigentlich nur eine Impressionismus-Ausstellung machen. Das läuft. Da ist Erfolg garantiert. Umso erstaunlicher ist es, dass ein ganz wichtiger Name der impressionistischen Malerei dem sogenannten großen Publikum weitgehend unbekannt ist, nämlich der von Berthe Morisot, eine Frau, eine Impressionistin, die wichtigste Malerin des 19. Jahrhunderts. Das Musée d'Orsay in Paris widmet ihr jetzt eine umfangreiche Ausstellung. Katrin Hondl hat sie für Fazit gesehen.
Frauen bei der Arbeit im Musée d'Orsay. Zur Pressevorbesichtigung der Berthe Morisot-Ausstellung sind fast ausschließlich Journalistinnen gekommen. Zwei Frauen haben die Schau kuratiert und Femme au travail, Frauen bei der Arbeit, ist auch ein Raum der Ausstellung überschrieben. Wir sehen Frauen beim Wäscheaufhängen, bei der Näharbeit, beim Hantieren mit Kittelschürze in Küche und Esszimmer, das Kindermädchen mit dem Kind. Und wir sehen eine Künstlerin bei der Arbeit, Berthe Morisot. Sie hat sich ganz in der Tradition der Künstler selbst Porträts gemalt. In der rechten Hand Palette und Pinsel, der Blick ist auf die Betrachterinnen und Betrachter des Bildes gerichtet. Es ist ein provokanter Blick. Berthe Morisot war sich ihres künstlerischen Werts bewusst, auch wenn sie oft zweifelte, sagt die Kuratorin Sylvie Patry. Die Tatsache, dass sie heute weniger bekannt ist als die anderen Impressionisten, hängt zweifellos damit zusammen, dass sie eine Frau war. Ihr ging es darum, als professionell anerkannt zu werden, als echte Künstlerin, für die Malerei Arbeit ist und nicht nur ein charmantes Talent, wie man damals sagte. Berthe Morisot war eine Malerin des modernen Lebens und stand als solche ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Dem dominierenden Klassizismus in der Malerei des 19. Jahrhunderts setzte sie Momentaufnahmen des Lebens entgegen. Als Frau der französischen Bourgeoisie konnte sie das moderne Leben allerdings nicht wie die männlichen Impressionisten in den Bars, Cabarets und Theatern von Paris malen. Ihre Malerei des modernen Lebens, so Sylvie Patry, ist eine Malerei des Innenlebens. Der Intimität. Letztlich zeigt sie die neue Lebensweise in den Pariser Appartements, das Leben mit der Familie und Freunden. Seestücke oder Strandszenen verweisen auf die Entwicklung des Tourismus in der Normandie. Sie malt keine Sozialchronik, keine Dokumente. Es ist einfach die Welt, wie sie um sie herum ist. Modernes Leben, das würdig genug ist, Gegenstand eines künstlerischen Werks zu sein. Auch die impressionistischen Männer malten häusliche Szenen. Bei Berthe Morisot aber war das Fehlen vermeintlich spektakulärer Gemälde ein Vorwand, ihre Malerei weniger ernst zu nehmen. Dass sie an fast allen Ausstellungen der Impressionisten teilnahm, Edgar Degas sie in der impressionistischen Gruppe für unverzichtbar hielt und ihre Bilder zeitweise sogar höhere Preise erzielten als die der Männer. Es half nicht. Berthe Morisot wurde nach ihrem Tod 1895 zu einer Randfigur der Kunstgeschichte. Frappierend zeigt sich diese Marginalisierung jetzt auch in der Ausstellung im Musée d'Orsay.
Ce qui est frappant dans l'exposition, c'est la proportion des œuvres, près de 40% des œuvres qui viennent de collections privées.
Gut 40% der Werke stammen aus Privatsammlungen. Das zeigt das geringe Interesse der Museen an Berthe Morisot. Außer im Pariser Marmottan Museum, das eine Schenkung der Familie bekam, gibt es kaum Bilder von ihr in musealen Sammlungen.
Il y a pas beaucoup de grandes collections de peintures de Berthe Morisot.
Und das, obwohl Morisot künstlerisch oft sogar radikaler, moderner erscheint als die berühmten Männer. In ihrer lichten, gestisch immer freier werdenden Malerei lösen sich Formen und Linien auf. In einem Seestück von 1875 sind die Menschen im Vordergrund kaum mehr als Farbe. In ihren Gartenszenen verschwimmen Menschen und Pflanzen in grünem Licht. Ähnlich wie Monet in seinen Seerosenbildern spielt Morisot mit den Grenzen zur Abstraktion. Was die zeitgenössische Kritik offenbar als weibliche Zögerlichkeit interpretierte. Der Engel des Unfertigen, nannte sie 1880 ein Journalist. Erst in den 1970er und 80er Jahren entdeckte eine neue Generation feministischer Kunsthistorikerinnen, vor allem in den USA, die Impressionistin Berthe Morisot neu. Auch die Initiative zur aktuellen Ausstellung kam aus Nordamerika, wo sie in Quebec, Philadelphia und Dallas gezeigt wurde.
You know, in spite of being a woman, she's a great painter, but I do think it's important to really think about the challenges that she experienced that her male cohort did not at all.
Ungeachtet dessen, dass sie eine Frau ist sie eine großartige Malerin, sagt Co-Kuratorin Nicole Myers vom Dallas Museum of Art. Aber es ist sehr wichtig, an die Schwierigkeiten zu denken, mit denen sie im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen konfrontiert war. Das Musée d'Orsay geht jetzt noch einen Schritt weiter. Parallel zu der längst überfälligen und absolut sehenswerten Berthe Morisot-Schau wird in einigen Tagen ein neuer Parcours durch die Sammlung des Museums führen. Unter dem Titel »Frauen, Kunst und Macht« soll die Aufmerksamkeit auf Künstlerinnen, Sammlerinnen, Mäzeninnen und Kunstkritikerinnen gelenkt werden. Frankreichs Museum des 19. Jahrhunderts ist im 21. Jahrhundert angekommen. Endlich.
Katrin Hondl über eine Impressionistenausstellung im Pariser Musée d'Orsay, über die große, unbekannte Impressionistin Berthe Morisot.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's soll für umgerechnet 3,3 Milliarden Euro an den französisch-israelischen Geschäftsmann Patrick Drahi verkauft werden. Damit würde der Kunstversteigerer nach 31 Jahren als börsennotiertes Unternehmen in Privatbesitz überführt werden. Der Verkauf von Kunst und Antiquitäten ist ein Milliardengeschäft mit steigenden Renditen, bei dem Sotheby's weltweit eine führende Rolle spielt. 2018 verkaufte das Haus Stücke für einen Gesamtpreis von 5,3 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Kunstsammlerin Gloria Vanderbilt ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sie entstammte einer der reichsten Familien der USA und betätigte sich im Laufe ihres Lebens als Model, Schauspielerin und Designerin. Vanderbilt war eine glamouröse Erscheinung und ein Liebling der Regenbogenpresse. Sie war auch eine anerkannte bildende Künstlerin, die malte, zeichnete und Installationen herstellte. Außerdem schrieb sie Romane, Bücher über Kunst wie Wohnkultur und natürlich ihre Memoiren. Der Trompeter Axel Dörner wird mit dem Jazzpreis Berlin ausgezeichnet. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert und wird vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Berliner Senat vergeben. Dörner nehme einen singulären Platz in der internationalen Jazzszene ein und sei ein wichtiger Bezugspunkt für Musikerinnen und Musiker weit über Deutschland hinaus, teilte der RBB mit. Der Preis wird bei einem öffentlichen Konzert am 27. Juni in Berlin verliehen. Der Lübecker Theaterdirektor Christian Schwand hört zum 31. Juli 2020 auf. Seinen Rücktritt begründet er mit der zu niedrigen Finanzhilfe des Landes Schleswig-Holstein. Die Theater in Lübeck und Kiel sowie das Landestheater Schleswig-Holstein liefen Gefahr, von der zweiten Liga in die vierte abzustürzen, so Schwand. Seiner Ansicht nach ist die Dynamisierung der Landeszuschüsse um jährlich 1,5% zu niedrig. Schleswig-Holsteins Kulturministerin Karin Prien sagte, sie wisse, dass die Theater mehr Geld benötigten und sie werde sich weiter dafür einsetzen.
Hubertus Knabe wurde ja im vergangenen September als Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen gekündigt, und zwar wegen seines Umgangs mit Sexismus in den eigenen Reihen. Er polarisierte in seiner Funktion allerdings auch gewaltig. Den einen galt er als unerschrockener Aufklärer im Umgang mit dem DDR-Unrechtsstaat, den anderen war der Zugriff der Gedenkstätte zum SED-Regime zu undifferenziert. Und dann gab es auch noch Vorwürfe allzu großer Nähe zur AfD im Umfeld der Gedenkstätte. Soweit der Blick zurück. Es kommt ein neuer, Helge Heidemeier, Historiker und Politikwissenschaftler, übernimmt den Direktorenposten im Herbst. Und am Telefon ist der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Hallo und guten Abend.
Schönen guten Abend.
Bevor wir über die Neuberufung sprechen, Herr Kowalczuk, vielleicht mal ein paar Worte zum sogenannten Kulturwandel dort in Hohenschönhausen, der in den vergangenen Monaten ja immer wieder von vielen Seiten gefordert worden ist. Also ein Kulturwandel, der sich vermutlich nicht nur auf Führungsstil und Umgang mit Sexismus bezieht, oder?
Naja, ich glaube, das ist zunächst vor allen Dingen damit gemeint, dass da ein neuer Führungsstil einzieht. Auf der anderen Seite verbinden natürlich viele damit auch die Hoffnung, dass eine etwas einer modernen politischen Bildung angemessenere Darstellung des SED-Unrechts erfolgt, was vor allen Dingen heißt, dass die Betrachter, die Besucherinnen der Gedenkstätte nicht sozusagen konfrontiert werden ausschließlich mit einer Perspektive, sondern sich ihre Meinung selbst bilden sollen. Also das ist so ein bisschen so der Ansatz, und das ist ja auch das, womit die Deutung, die Hubertus Knabe vertreten hat, mit der Einseitigkeit so ein bisschen unter Kritik in den letzten Jahren gekommen ist.
Das haben Sie jetzt modern bezeichnet, beziehungsweise unmodern. Das ist wahrscheinlich diplomatisch ausgedrückt, oder?
Ja.
Also Sie würden sagen, der Zugriff auf die DDR-Geschichte in der Gedenkstätte Hohenschönhausen ist einseitig.
Naja, wissen Sie, man ist eigentlich in der politischen Bildung und in der Gedenkstättenpädagogik geht man davon aus, dass Menschen reif und klug genug sind, die sich eine Gedenkstätte anschauen, sie sich ihre eigene Meinung bilden und nicht immer wie mit einer Keule und einem Hammer alles eingetrichtert bekommen. Das hat man so ganz gerne in der DDR gemacht. Da musste klar sein, man geht in die Gedenkstätte und hat mit einem verordneten Bild wieder rauszukommen. Und in der Bundesrepublik, in einer pluralistischen, freiheitlichen Gesellschaft, geht man davon aus, dass die Besucherinnen sich ihr eigenes Urteil bilden sollen, dass man sie mit Fakten konfrontiert und auch, dass die Zeitzeugen ihre Geschichten erzählen, das, was sie natürlich in so einem Gefängnis an schlimmen Dingen erlebt haben. Das ist so jetzt mal einfach formuliert so der Konflikt, um den es da im Hintergrund auch immer ging.
Sie haben das selbst, glaube ich, mal Überwältigungsstrategie genannt. Mhm. Es geht darum, dass in dieser Gedenkstätte, so war es ja früher in vielen Gedenkstätten, tatsächlich nur auf die Opfer geguckt wird. Das heißt, es fehlt die Perspektive der Täter, ja?
Da geht es gar nicht so sehr um nur Opfer- oder nur Täterperspektive, sondern es geht gewissermaßen darum, die Authentizität des Ortes auf der einen Seite durch die Zeitzeugen und auf der anderen Seite durch wissenschaftliche Erkenntnisse abzusichern. Mhm. Und ein solcher Haftort, so ein Gefängnis, ist ja eigentlich schon ein starkes Dokument, was für sich alleine spricht. Und das muss man sozusagen dann eben kontextualisieren, wie Wissenschaftler sagen. Also einordnen in den historischen Kontext, einordnen in die Landschaft, einordnen in das System, in dem diese Haftanstalt, in dem Fall die SED-Diktatur, stand.
Aber wovon Sie da reden, das ist ja nicht nur Museumspädagogik beziehungsweise Gedenkstättenpädagogik, sondern letztendlich auch eine Frage der Ideologie, sage ich jetzt mal, oder der Sicht auf die DDR.
Ja, natürlich, aber da gibt es ja einen großen Konsens. Ja, der Konsens besteht ja jedenfalls in weiten Teilen der öffentlichen Meinung, dass wir es da mit einer Diktatur zu tun hatten. Aber dazu gehört eben auch, dass auch solche Diktaturen nicht starr sind und dass natürlich das Haftregime und der Haftort zwischen 1955 und 1989 sich eben sehr verändert hat. Und wenn man nach Hohenschönhausen schaut, da muss man sagen, das war eher ein Modellhaftort, der in den 50er und frühen 60er Jahren unglaublich grauenhaft war, in den 40er Jahren schon. Ganz viel sozusagen unfassbare Verbrechen dort passiert haben. In den 80er Jahren waren da immer noch sehr viele unschuldige Menschen eingesperrt. Das ist gar keine Frage, aber das Haftregime hat sich zum Beispiel extrem verändert und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das hat sich auch deutlich unterschieden von den Haftorten der Staatssicherheit in Cottbus oder in Gera oder in Frankfurt oder in Rostock. Da waren die Verhältnisse viel schlimmer, weil hier klar war, dass der größte Teil der Häftlinge, die in Hohenschönhausen zeitweilig eingesperrt waren, über kurz oder lang in den Westen gehen würden. Und deswegen hat man versucht, sozusagen dort ein anderes Haftregime zu entwickeln, gewissermaßen, damit man nicht noch neue Propagandisten gegen das SED-Regime produziert, weil die ohnehin über kurz oder lang im Westen landen würden und dort dann erzählen würden. Das ist unter anderem auch übrigens ein Grund, warum die Haftbedingungen bei der Stadtsicherheit in den 70er und 80er Jahren, das werden Ihnen fast alle Zeitzeugen auch bestätigen, weitaus sozusagen weniger schlimm waren als die Gefängnisse, die dem Ministerium des Innern unterstellt waren, wo viel schlimmere Haftbedingungen herrschten.
Jetzt war Hubertus Knabe ja seit 2000 Direktor dort und wir sind fast 20 Jahre weiter im Jahr 2019, was die Aufarbeitung der DDR betrifft, beziehungsweise ich frage Sie mal, sind wir 20 Jahre weiter?
Ich bin mir da nicht so sicher. Also die Debatte, die wir jetzt gerade erleben anlässlich des 30. Jahrestags der Revolution und des bevorstehenden 30. Jahrestags der Einheit, scheint mir eher gewissermaßen wieder wie so ein Backlash zu sein, dass also die DDR-Verhältnisse eher wieder verharmlost werden und nun auf einmal wird die sagen, also all das, was wir in Ostdeutschland jetzt erleben, hätte ausschließlich mit dem Transformationsprozess seit 1990 zu tun. Da kann ich mich auch bloß wundern, weil man kann Geschichte nicht so statisch auseinandernehmen und sagen, also das ist irgendwie, das gehört zu der Zeit davor und das danach und das ist prägender. Tatsächlich sind so Zäsuren, die wir gerne setzen, sind ja eigentlich nur Kartierungsmittel, mit denen wir uns Geschichte so in Häppchen machen, damit wir sie besser verstehen. Aber das, was uns prägt, interessiert sich nicht für unsere gesetzten Zäsuren, sondern uns prägt alles. Uns prägt die Geschichte vor 89, die Geschichte vor 45 und natürlich auch zunehmend die Geschichte nach 1990. Und insofern sehe ich das schon durchaus mit einer gewissen Besorgnis, dass die Diktaturgeschichte vor 1989 in der Öffentlichkeit zunehmend doch ihres Diktaturcharakters beraubt wird und irgendwie so eine Kuschelgesellschaft gezeichnet wird. Das war es auch nicht. Wir brauchen einen gesamtgesellschaftlichen Blick eben auch auf die DDR, die diktatorischen Elemente und die Diktatur betont, aber zugleich eben auch herausarbeitet, was viele Millionen Menschen in der DDR an die DDR gebunden hat. Und zwar über das Jahr 1989 hinaus. Und das alles müssen wir analysieren und müssen versuchen zu erklären, was viele Menschen nach 1990 dann umtrieb. Denn viele glauben nach 1990, zumindest in den 90er Jahren, haben das viele geglaubt, dass sie eben auch sehr viel verloren haben, als die DDR unterging. Mhm.
So, und was, um jetzt den Bogen zu schlagen, bedeutet das jetzt für Helge Heidemeier, den künftigen Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen?
Also ich glaube, mit die Kommission, die das ausgewählt hat, eine sehr gute Wahl getroffen. Nun muss man natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, es gibt nicht so einen riesen Pool an Menschen in Deutschland, die für solche Positionen in Frage kommen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie so Hunderte zur Auswahl gehabt hätte. Die Idealfigur wäre eine ostdeutsche Frau gewesen, aber die gab es nicht. Und mit Helga Heidemeier hat man jetzt einen sehr, sehr profilierten Wissenschaftler, der auch in Gedenkstätten, eine große Gedenkstättenerfahrung hat. Und der, das kann ich aus eigener Erfahrung, meiner Zusammenarbeit, langjähriger Zusammenarbeit mit Helga Heidemeier nur sagen, vor allen Dingen ein gutes Händchen hat, solche ja auch durchaus diversen, komplizierten Gruppen von Wissenschaftlern, von Gedenkstättenpädagogen, von Zeitzeugen zusammenzuhalten. Und dann wird diese wichtigste Gedenkstätte für die kommunistischen Verbrechen in Deutschland, hoffe ich, und das hoffen, glaube ich, ganz viele, wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und ein wichtiger Anker in der Aufarbeitungslandschaft darstellen.
Ingo Sascha Kowalczuk, Historiker mit Schwerpunkt DDR-Geschichte, über die Gedenkstätte Hohenschönhausen und deren Berufung von Helga Heidemeier zum neuen Direktor. Vielen Dank, Herr Kowalczuk.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.
In Berlin in der Galerie Auto und Art werden derzeit Fotografien aus Kuba gezeigt. Der Fotograf ist Alex Castro und er ist kein geringerer als der Sohn von Fidel. 1963 wurde er geboren. 1976 begann er mit dem Fotografieren. Seine Bilder dokumentieren das moderne Kuba, Landschaften, Sport bis hin zur Modefotografie. Burkhard Birke traf Alex Castro in der Ausstellung »So sind wir, die Kubaner«.
Creo que da la imagen es muy poderosa frente a la palabra. Por eso es que me gusta mucho enseñar una fotografía antes que explicar mil veces una cosa.
Ein Bild ist für mich viel aussagekräftiger als Worte. Deshalb zeige ich viel lieber ein Foto, bevor ich etwas tausendmal erklären muss. Und so hat Alex Castro 1,5 Dutzend seiner besten Schwarz-Weiß-Fotos und Porträts nach Berlin gebracht, um getreu dem Ausstellungstitel zu zeigen, wie die Kubaner sind.
Yo busco las tramas, voy esperando. Hay días que salgo.
Ich suche den entsprechenden Rahmen, warte viel. Manchmal schieße ich Fotos und verwerfe sie, mache neue Aufnahmen vom gleichen Motiv, gehe in ein anderes Viertel und so laufe ich oft tagelang durch Havanna und fotografiere.
De muchas veces por caminando por La Habana y haciendo esta fotografía.
Mit Bettlaken und Wäsche, zugehangene Hausfassaden, an denen sichtbar der Zahn der Zeit genagt hat, monumentale Gebäude, die durch den Aufnahmewinkel und das Spiel mit Licht und Wolken eine ganz eigene Dynamik entfalten, Porträts von einfachen Menschen wie dem Taxifahrer und dem zigarrerauchenden Alten. Was für Kuba-Neulinge klischeehaft anmutet, ist Wirklichkeit.
Muestran a los cubanos en sus oficios, en sus tareas.
Die Fotos zeigen Menschen bei der Arbeit, in ihrem Glück, ihrer Zufriedenheit, in allen Lebenslagen. Es ist ein Querschnitt der Kubaner. Trotz aller guten und schlechten Dinge existiert eine ansteckende Fröhlichkeit unter den Kubanern.
Somos a pesar de cosas buenas y cosas malas, no podemos decir que somos, tenemos alegría que contagia a los visitantes.
Gelegentlich gepaart mit einer Portion Melancholie oder versteckter Traurigkeit, die vor allem aus dem Kernstück der Ausstellung, einem Porträt von Fidel Castro, spricht. Alex Castro hat dieses sehr intime Foto von seinem Vater im Jahr 2013 gemacht. Es zeigt den verstorbenen Revolutionsführer im Garten in kariertem Hemd mit Strohhut, die Augen weit aufgerissen. Alex Castro, der sich schon als kleiner Junge für die Fotografie begeisterte, aber erst viel später als Kameramann beim kubanischen Fernsehen seine Leidenschaft für Kameras und Linsen auszuleben begann, lässt auch über seinen Vater lieber das Bild statt Worte sprechen. Es gibt viele Erinnerungen, aber die sind sehr persönlich, darüber möchte ich nicht sprechen. Zweifelsohne gab es, wie auf den Fotografien, viel Licht und Schatten. Immerhin sieht Alex es eher positiv und nicht als Bürde an, ein Castro zu sein. Und auf die Frage, wie sich Kuba nach dem Ableben seines legendären Vaters verändert hat, sagt er:
La revolución es de los cubanos.
Er war zwar der Führer, der die Revolution geprägt hat, aber die Revolution gehört allen Kubanern. Die Revolution hängt doch nicht von einer einzigen Person ab, sie ist Teil der Kubaner. Daran können laut Alex Castro auch die jüngsten Maßnahmen der USA nichts ändern. Die Trump-Administration hat neue Grenzen für Überweisungen nach Kuba, neue Klagemöglichkeiten für durch die Revolution Enteignete in den USA und ein Anlegeverbot für US-Kreuzfahrtschiffe verhängt, zusätzlich zum seit Jahrzehnten bestehenden Embargo der Wirtschaftsblockade.
Lo único que no se puede bloquear en Cuba es la felicidad de los cubanos.
Das Einzige, was man in Kuba nicht blockieren kann, ist die Fröhlichkeit der Kubaner, ihre Freiheit und ihre Fähigkeit zu improvisieren. Die Kubaner sind noch immer mit all den Problemen fertig geworden, behauptet Alex Castro. Not macht in der Tat erfinderisch und wer Kuba kennt, weiß, dass die Menschen dort versuchen, ihren Stolz und ihre Fröhlichkeit durch alle Notlagen zu bewahren. Genau das spricht auch aus den Fotos von Alex Castro, die noch einen Monat lang in der Berliner Galerie Auto und Art zu sehen sind. In der mit anderen Kunstobjekten und europäischen Oldtimer-Fahrzeugen gemischten Ausstellung sticht eine Fotomontage Alex Castros heraus. Das surrealistische Stadtporträt, bei dem Havanna zu einem tropischen Manhattan wird. Hier wird der Fotograf eindeutig zum Visionär.
Sagt Burkhard Birke über Alex Castro, Sohn von Fidel Castro, dessen Fotografien derzeit in Berlin in der Galerie Auto und Art zu sehen sind. Rolf von Sydow drehte als Regisseur Serien wie Praxis Bülow-Bogen, viele Tatorts der 70er, 80er Jahre und später dann Zwei Münchner in Hamburg. Er verfilmte Rosamunde Pilcher, Durbridge-Krimis, jede Menge Leben. Rolf von Sydow, westdeutsches TV-Urgestein, morgen Dienstag wäre er 95 Jahre alt geworden. Diesen Geburtstag hat er nicht mehr erlebt, ist zwei Tage zuvor gestorben. Mit dem Schauspieler Elmar Wepper sprach ich vor der Sendung. Guten Abend, Herr Wepper.
Hallo, guten Abend.
Sie haben ja zusammen mit Uschi Glas die Münchner in Hamburg gegeben, diese Serie, ja. Die Sydow Anfang der 90er drehte, 89 ging es los. Wie erinnern Sie sich daran?
Ich kann mich noch an so viele Dinge erinnern, weil der Rolf einfach ein Schauspieler ist. Und der liebt Schauspieler und mag Menschen überhaupt. Und das ganze Drumherum mit dem Rolf zusammen über die Jahre, das war einfach ganz wunderbar, weil er einfach ein ganz feinsinniger und ganz humorvoller, geistreicher Mensch war, der das in die Arbeit mit eingebracht hat. Und ich sag mal, er hat ja, soweit ich mich erinnere, ja auch viele, Sie haben gesagt Tatorte, aber auch viele ja, leichte Unterhaltung gemacht. Und da war ja ein Meister, und das haben wir halt auch gespürt in Zwei München in Hamburg, weil es ist ja nicht einfach so, eine gute, leichte Unterhaltung zu machen. Das ist ja, ohne dass man jetzt ins Seichte abrutscht, das ist ja gar nicht selbstverständlich. Da fällt mir ein Satz vom Ottfried Fischer, der hat so ein Kabarettprogramm gehabt und das hieß, leicht ist schwer was. Das sagen die Bayern so, wenn man feststellt, etwas leicht, locker, luftig und zart zu machen, das ist schwer. Das ist nicht einfach. Und der Rolf konnte das. Der konnte das ganz großartig.
Haben Sie eine Erklärung, wie er es gemacht hat?
Ja, er war ein Philanthrop, er war ein Menschenfreund. Und er hat das Leben geliebt. Und es gibt ja dann Menschen, wenn die in das Alter kommen, so 60, 70, die werden dann sarkastisch und zynisch und werden irgendwie ein bisschen verbittert, weil sie vom Leben enttäuscht sind. Und das hatte der Rolf überhaupt nicht. Er war einfach offen und heiter und leicht und das war großartig.
Und diese Filme, diese Serien, diese TV-Produktionen, die ich erwähnt habe, das waren ja eben allesamt so, ja, das war so Fernsehen für die ganze Familie, ne?
Sie sagen was Richtiges, da ist es gelungen, etwas zu machen, was ein Sechsjähriger schon fast toll fand. Ein Zehnjähriger, ich weiß von meinem Sohn, der liebte die Serie, da war der 12, 13. Und die Omas zu Hause und die mittelalterlichen Eltern, die haben diese Serie auch geliebt. Also das hatte eine Qualität, dass die ganze Familie über zwei oder drei Generationen angesprochen hat. Und das kann man ja nicht einfach so auf Knopfdruck herstellen.
Herr Wepper, was wird denn bleiben von diesem Rolf von Sydow, von diesem Philanthropen, der Ihnen so eine gute Zeit am Set bereitet hat?
Also die ihn kannten persönlich, da bleibt noch etwas anderes. Also für mich war der Rolf einfach ein ganz bezaubernder Mann, ein Philosoph und ein Humanist auch, also ein geistreicher, seelenvoller Mensch. Und das jetzt unabhängig eigentlich von seinen Qualitäten als Regisseur und Schauspieler und Autor. Und dann das in Verbindung mit der Arbeit zu erleben, war reine Freude. Also es war nie verbunden mit, ach Gott, jetzt, ach und was will der Wolf oder so, sondern man saß in einem Boot und hat sich unterhaltend mit der Arbeit beschäftigt am Set. Und es war nie Stress und es war nie laut und es war nie, man ist nie genötigt worden als Schauspieler. Das ist so meine persönliche Erfahrung. Und darüber hinaus nehme ich an, objektiv gesehen auch, war er ein ganz toller, großartiger Theater- und Fernsehmann.
Elmar Wepper, bekannt aus Funk und Fernsehen, über den verstorbenen Regisseur Rolf von Sydow, der morgen 95 Jahre alt geworden wäre.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wer heute 90 wird, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, war 15, als der Krieg noch tobte. Kaube meint den 91-Jährigen dieser Tage, Jürgen Habermas. Mit 18, fährt er fort, erlebte Habermas die Verwirklichung des Marshallplans und die Gründung Israels, mit 20 diejenige der Bundesrepublik. Als er zum ersten Mal wählen durfte, war er 24 und es gab schon, was sie das Wirtschaftswunder nannten. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe der NS-Vergangenheit und den diskutierbaren Eindruck, dass es nach 1945 in Deutschland keinen Mentalitätswandel gegeben habe, hat er als Grundthemen seines erwachsenen politischen Lebens bezeichnet. Die Unfähigkeit, so Kaube, nicht nur zur Trauer, sondern die Unfähigkeit zu lernen, war in Gestalt des für ihn zunächst maßgeblichen Philosophen Martin Heidegger kaum zufällig der Anlass jener Rezension in dieser Zeitung, die ihn schon als Studenten bekannt machte. Die FAZ-Rezension, auf die Kaube anspielt, nimmt Jens Biski in der Süddeutschen zum Anlass für seine Habermas-Würdigung und ein bisschen auch für die Würdigung des Feuilletons als Publikationsorgan von Relevanz. Plato, schreibt Biski, hat den Philosophen bekanntlich Königsstellen zugedacht. Besser war es meist, findet Biski, wenn sie fürs Feuilleton schrieben, so etwa der Student Jürgen Habermas. Ende Juli 1953 veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung seinen Artikel »Mit Heidegger gegen Heidegger denken«. Heute kann man in den Feuilletons dabei zusehen, wie mit Habermas gegen, für, über und über Habermas hinausgedacht wird. Jürgen Kaube etwa schaltet zum besseren Verständnis eine ganze Reihe von Verneinungen hintereinander. Auch wenn es, schreibt er, mit der Vernunft, dem Konsens als Wahrheitskriterium und der Identität nicht so weit her sein mag, ist es kein Grund, Jürgen Habermas nicht dankbar zu sein für sein Werk, das uns insistent Gründe dafür abverlangt, weshalb wir es anders sehen. Regina Kreide, Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte, erklärt bereits Habermas Erbe. Das, meint sie, sei ein tröstendes. Gegen Technokratie und Entdemokratisierung, gegen Terror, Gewalt und Unterdrückung setzt Habermas die gemeinsame Sprache der Vernunft zur Kreide. Auf sie, und das ist das Tröstende seines Erbes, können wir vertrauen. Angelika Brauer erzählt in der NZZ autobiografisch von 5 Versuchen, mit Jürgen Habermas zu kommunizieren. Fazit: Wer sich verständigen will, muss sich zuerst über den Modus der Verständigung verständigen. Während die Süddeutsche dem Jubilar gleich den Löwenanteil ihres Feuilletons widmet, was ja vielleicht auch nahe liegt, geht es diesem Denker doch um das Prinzip der Publizität. Dabei stellt Johann Schlömann fest, Jürgen Habermas ist nicht auf Twitter, auch nicht bei Facebook, Instagram oder YouTube. Er hat auch keine Website. Warum eigentlich nicht, fragt Schlömann. Ist Habermas nicht auf der ganzen Welt anerkannt als der Philosoph, der die Öffentlichkeit zum Zentrum der Demokratie erklärt? Sind, fragt sich da unweigerlich, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube womöglich gar nicht die adäquate Darstellung der Öffentlichkeit unserer Tage? Habermas wird auf seine Weise öffentlich 90, er hält einen Vortrag. Titel: Noch einmal zum Verhältnis von Moral und Sittlichkeit. Außerdem, berichtet die Süddeutsche weiter, muss er eine frisch erschienene Enzyklopädie lesen, über sich selbst. Das Cambridge Habermas Lexikon. Die rund 200 Einträge des Wörterbuchs reichen von Aesthetics bis World Disclosure. Sogar Peter Sloterdijk, der Habermas einmal als den Starnberger Ayatollah bezeichnet hat, kriegt ein eigenes Lemma. Ein Habermas-Lexikon, zitiert Johann Schlömann, den Gegenstand des Lexikons, mache ihn nervös. Aber vielleicht sei so etwas doch keine schlechte Idee, denn er selbst habe, so behauptete er, erst als er vor einigen Jahren die Einleitungen zu den 5-bändigen Studienausgabe seiner Aufsätze schreiben musste, überhaupt einmal eine Idee davon bekommen, Zitat, wie meine Sachen zusammenhängen könnten. Glücklicher Jubilar, der das künftig in einem Lexikon nachschlagen kann, anstatt es sich selbst noch einmal überlegen zu müssen.
Ich bin Marietta Schwarz, mache jetzt das Licht aus und sage gute Nacht.